Radio 1.
Und für unseren nächsten Gäste, da müssen wir uns im Grunde in eine Zeit zurückdenken, in der es noch die Berliner Mauer gab. Es geht in eine Zeit, in der Westmusik oftmals Schmuggelware war, in der manchen Menschen die Wiesen doch auch wichtiger waren als Ideologie. Haben Sie sich mal gefragt, wie DDR-Bands wie Karat oder die Pudis im Westen Platten verkaufen konnten und wie es kam, dass James Brown plötzlich in Ost-Berlin auf der Bühne stand? Die Antwort, die werden Sie jetzt kennenlernen. Er war nämlich Musikmanager, Plattenverleger und der absolute Strippenzieher im deutsch-deutschen Musikbusiness. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Peter Schimmelpfennig und den Journalisten Gunnar Leue, der dieses Leben jetzt aufgeschrieben hat. Schön, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen. Wie schön. Nehmen Sie Platz. Oder ich sage einfach du heimlich, ne? So ganz privatistisch. Wir duzen uns, oder?
Ja.
Unter Musikern.
Einverstanden. Moin.
Der Doppelagent heißt euer gemeinsames Buch. Das ist gerade im Jaron Verlag erschienen mit auch ganz tollen Fotos. Hier haben wir ein Exemplar mal mitgebracht. Das ist eine wahre Fundgrube für alle, die sich für Musikgeschichte interessieren. Peter, ich muss mal ganz ernsthaft fragen. Also eigentlich kann man sagen, das begann alles 1974 auf der Transitstrecke im Auto, als du im Auto saßt und so einen Sender gesucht hast.
Ja, also ich habe einen Sender eigentlich nicht gesucht, ich habe die Sender verloren, nacheinander. Erst den RIAS und dann den SFB, den Vorgänger vom RBB. Und dann fing es so an, das wird jeder kennen, der im Autoradio zu Hause ist, kriksel, kritzel, kraxel, kriks, kritz, kritz, und dann ist der Sender weg. Und dann ist man furchtbar einsam. Und dann habe ich geguckt, ein bisschen Musik oder irgendwas muss man erfinden, und habe geswitcht und dumba, 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 geh zu ihr, lass deinen Drachen steigen. Und das war für mich etwas völlig Neues, ein völlig neuer Sound. Und es hat mich sofort fasziniert. Und ich habe es nie wieder vergessen.
Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, du warst schon damals nicht irgendjemand. Das erzählt dieses Buch ja auch so schön en passant. Deinen musikalischen Background. Also dein Vater war ja schon im Grunde so eine Art Musikstrippenzieher. Eine ganz interessante Geschichte. Über den alleine könnte man wahrscheinlich auch nochmal ein Buch schreiben. Der, ich möchte sagen, im Dritten Reich sehr pragmatisch mit den Nationalsozialisten umgegangen ist.
Ja, Vater war also wirklich ein berühmter Mann. Mhm. Hat Schallplatten gemacht bei immerhin Elektrola, Odeon, und war aber auch, ja, wer weiß, wie ich gewesen wäre in der Zeit, er war auch in der Partei und hat sich dadurch Vorteile versprochen, die es auch gab für ihn. Er wurde dann Cheforganist der Uferpaläste, und naja, aber nach Kriegsende hat ihn das
ja, und da hat ihn auch interessanterweise eingeholt, dass er nicht authentisch zu seiner Geschichte gestanden hat, sondern dass er sich selbst als Widerstandskämpfer dann im Nachklapp inszeniert hat. Und da sind ihm dann doch Leute auf die Schliche gekommen und das kam nicht gut an.
Es war ein furchtbar netter Mann. Mhm. Ich mochte meinen Vater sehr. Aber ich kann an dieser Stelle das schon mal einschieben. Es war nicht so das Dauerthema bei uns, aber wenn er über die Zeit sprach, dann sagt er ganz empört, ich war doch kein Nazi, ich habe die nur gewählt.
Ah ja.
Ja.
Guter Spruch.
Und das höre ich übrigens heute auch, wenn Leute sagen, wir sind doch nicht rechtsextrem, wir wählen die nur.
Mhm. Ja, sehr wahr. Aber Peter, noch mal ganz kurz, als wir da 1974 mit dir in dem Auto auf der Transitstrecke stecken, wo standest du denn damals beruflich? Also hattest du damals schon auch vielleicht Verbindungen nach Ost-Berlin, nach Ostdeutschland, Freunde, Verwandte? Gab es da Verbindungen?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja ein Hamburger. Und meine Plattenfirma hatte Hauptsitz in Hamburg und ich musste regelmäßig zwischen West-Berlin und Hamburg hin und her juckeln. Und DDR war für mich eher, also Transitstrecke und dann dieses Rausfahren mit einer Riesenschlange und die Kontrollen und dann wieder rausfahren und Kontrolle. Oh, das war grau und grottig und hatte überhaupt keine Beziehung. Und das hat sich dann ein bisschen geändert. Ich wurde interessierter und bin hin und wieder auch mal mit Künstlern nach Ost-Berlin gefahren. Das fanden die immer ganz spannend. oh, Ost-Berlin und oh. Und dann haben wir da unsere 25 Glocken umgetauscht, 1:1. Und was macht man nun mit 25 Mark Ost? Man verfrisst sie. Und da gab es am Alexanderplatz ein Restaurant, die Rotte im Hotel Stadt Berlin. Und da war ich hin und wieder. Und eines Tages war ich mit Mike Krüger. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch Mike Krüger kennt.
Ich bitte mal eben kurz um Handzeichen. Doch, also ich würde sagen zwei.
Erwachsenes Publikum. und mit Mike. Und Mike war noch ganz frisch. Er war gerade vielleicht ein Vierteljahr auf dem Markt. Und mit seiner Frau saßen wir also in der Rotte. Und es war um uns herum, tuschel, 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 tuschel. Die kannten ihn. Ah. Das ist eben der Unterschied.
Ja, das ist interessant. Und da, Günther, wollte ich dich auch noch mal fragen. Also du bist Jahrgang 63, bist in der Altmark, also DDR, geboren. Und du hast damals eben mühsam Westrock über BFBS dir so auf Kassetten mitgeschnitten. Das muss doch für dich auch total verrückt gewesen sein, als Musikfan von so jemandem wie Peter zu erfahren, der als Westmanager dann die Musik andersrum, also die Ostmusik in den Westen überführt hat. Das war doch bestimmt auch für dich.
Ich hätte
sehr
Peter gern gekannt damals schon, ja. Vor allem, dass er mir auch ein paar Platten besorgen kann. Das war immer so schwierig, wenn man keine Westverwandtschaft hatte. Und ich habe wenige Amiga-Platten so mit den Ostbands mir gekauft. Wollte eigentlich so die Westmusik, so Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, solche Sachen halt. Und das war natürlich ziemlich schwierig. Und ich habe auch ab und zu mal Rockpalast und sowas gesehen. Auch City zum Beispiel. Wenn ich da geahnt hätte, dass das Peter Schimmel, wenn ich organisiert hat, da hätte ich schon gestaunt. Und das war ja auch in der DDR-Presse, auch in der Musikpresse, Melodien, Rhythmus, also Musikpresse ist gut, gab eine Musikzeitschrift. Das war ja nie ein Thema. Also keiner hat darüber geschrieben, wer die Bands rübergebracht hat. Oder dann später kommen wir noch drauf, so ein paar Westkünstler hergebracht hat in die DDR. Das wurde nicht erwähnt.
Und nochmal zurück, 1974, also du hast dann die Pudis gehört und du hast dir überlegt, die möchtest du im Westen verlegen. Und dann hast du vom DDR-Label Amiga die Rechte kaufen wollen und die wollten irgendwie 25.000 Mark Vorschuss.
Ja. Also ich noch muss schnell anschließen, ja. an die Rotte, an die Rotte-Serie,
ja, bitte.
In Mutterstadt Berlin. Beim Rausgehen kam ein junger Mann hinter uns her und drechselte so: Entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche. Mein Name ist, hoffentlich hört er das, Wolfgang Martin. Das ist der eigentliche Schuldige daran, dass es dazu gekommen ist überhaupt. Wolfgang Martin stellte sich vor und sagte: Ich bin Redakteur bei Stimmen der DDR. Herr Krüger, ich würde gerne mit Ihnen ein Interview machen. Hm. Sind Sie der Manager? Ja. Und dann habe ich gesagt: Sagen Sie mal, wenn Sie bei Stimme der DDR sind, oder dann kennen Sie vielleicht die Pudis. Natürlich, das sind sogar Freunde von mir. Dann können Sie mal vielleicht einen Kontakt herstellen. Also über Wolfgang Martin ist der Kontakt hergestellt worden. Es kam nie zum Interview mit Mike Krüger, aber zu einem Treffen Harry Jeske, der Bassist der Pudis, und mir wieder in der Rotte. Ja, und dann wurde mir erklärt, also wer da Anlaufstelle ist. Also da gab es dann im VEB, volkseigener Betrieb, deutsche Schallplatten. Gott, volkseigener Betrieb und Rock'n'Roll, das klang für mich auch.
Performativer Selbstwiderspruch, wie wir Kulturwissenschaftler sagen.
Ging für mich überhaupt nicht zusammen. Aber ich wurde also gut instruiert und bin dann tatsächlich wieder nach Hause und habe dann einen Termin versucht, mit deutschen Schallplatten, VEB, deutsche Schallplatten, zu bekommen. Habe ich auch gekriegt. Irgendwann 14 Tage, 3 Wochen später, kriegte ich eine Einladung und durfte dort einlaufen im Reichskanzlerpalais. Ein imposantes Gebäude. Und dort stiefelte ich die Treppen hoch und wurde dann empfangen von zwei Herren, die auch etwas volkseigen aussahen. Also gar nicht nach Rock'n'Roll. Ich hatte mich auch verkleidet, mit Anzug und Krawatte.
Ja.
Und um es kurz zu machen, wir redeten und waren uns auch gar nicht so weit entfernt. Und Sie hören von uns. So, und ich hörte wirklich von Ihnen, aber diese atemberaubende Summe von 25.000 Mark, die wollten die haben, die haben die aufgerufen. Das war damals ein Haufen Geld.
Das war viel, ja.
Und ich glaube, die wollten wohl austesten, wie ernst meine ich's? Und es war mir ernst. Und ich habe das Geld natürlich nicht gehabt. So. Das ist ein Haufen Geld. Ich habe es mir dann zusammengeliehen und habe dann tatsächlich irgendwann die Lizenz erworben, diese Pudis-LP im Westen, im nicht-sozialistischen Ausland verkaufen zu dürfen. Und war dann irgendwann ganz stolz mit so einem Pappkarton und da war das Band drin und dachte, jetzt reiße ich die Welt ein. Aber weit gefehlt, weil ich scheine der Einzige gewesen zu sein, der aus dem Westen, der die Pudis gut fand.
Ist das so? Aber du hast sie dann 76 Jahre nach Hamburg gebracht, zu einem Live-Konzert in die Fabrik. Aber da waren doch dann auch...
Ja, aber vorher. Ich hatte versucht, das Band natürlich jetzt an Plattenfirmen zu verkaufen. Ariola oder Elektroda. Und ich habe mir überall Blasen gelaufen. Und es war wirklich peinlich. Die haben mich ganz mitleidig angeguckt. Ich werde nie vergessen, bei A wie Ariola gab es einen Herrn Ehmke. Und der hat sich das angehört und guckte mich dann ganz mitleidig an und sagte, Sie haben doch hoffentlich dafür kein Geld ausgegeben.
Oh, gemein.
Also, hatte ich aber.
Sie hören schon, das ist wirklich der Stoff für einen echten Schelmenroman. Das ist aber alles so passiert. Und eben nachzulesen in diesem wunderbaren Buch Der Doppelagent, gerade erschienen bei uns, sind nach wie vor der Journalist und Buchautor Gunnar Loye gemeinsam mit dem Musikmanager Plattenboss und Spin-Doktor Peter Schimmelpfennig. Die beiden nämlich haben gemeinsam das Buch geschrieben, Der Doppelagent, das gerade im Jaron Verlag erschienen ist. Ganz herzlich willkommen nochmal. Also das ist ja im Grunde wirklich das erste Mal, Gunnar, dass diese Wahnsinnsgeschichte wenigstens in Buchform erschienen ist. Wann und wo seid ihr euch eigentlich zum ersten Mal begegnet?
Ich denke, das ist so knapp 20 Jahre her vielleicht. Da habe ich als Journalist mal mitbekommen, dass der Peter sozusagen dafür verantwortlich war, dass die Ostbands rüberkamen. Und da habe ich ihn aufgesucht und mit ihm ein Interview gemacht. In der Kneipe, weiß ich noch, stundenlang da geredet und dachte, ah, super Geschichte. Und wir haben dann irgendwie über die Jahre Kontakt gehalten, uns immer mal getroffen. Und dann in der letzten Zeit waren wir in der Fußballkneipe, jeder hat seinen Verein, haben wir da Fußball geguckt. Und er erzählte dann mal eine Geschichte nach der anderen. Und dachte ich, oh, jetzt müssen wir uns irgendwie doch mal aufschreiben. Und
so wenn du jetzt noch mal so eine Art... Wir sind ja unter uns, so eine Quintessenz des Peter Schimmelpfennig abgeben müsstest. Ist Peter in erster Linie einfach ein sehr, sehr gerissener hanseatischer Kaufmann? Oder ist der im Grunde seines Herzens so ein Anarcho-Punk, der also über alle Grenzen hinweg einfach gute Musik an den Mann und die Frau bringen wollte? Oder ist er vielleicht eher so eine Art Kulturdiplomat, der so ein bisschen die Mauer in den Köpfen eingerissen hat, ohne das zu wollen? Wie würdest du ihn charakterisieren?
Naja, eigentlich ist es eine ganz gute Beschreibung, so, weil alles zutrifft irgendwo. Also ich würde mal sagen, er ist schon so ein Freigeist, auch sehr mutig, dass er das gemacht hat, muss man ja im Nachhinein sagen. Also es ist nicht selbstverständlich gewesen, dass man Mitte der 70er auf die Idee kommt, die Pudis rüberzuholen. Und Ostbands, die hat er erzählt, also auch kein gutes Standing hatten, so, ne? So imagemäßig. Und also das war schon sehr mutig. Und dass er damit auch Geld verdienen wollte, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Auch jetzt nicht in den Gesprächen, die wir miteinander hatten. Die Absicht da, die Mauer so ein Stück weit mit sozusagen einzuklopfen, die hat er sicherlich nicht gehabt, aber so einen kleinen Bruchteil daran Anteil hat er doch in gewisser Hinsicht.
Ja, das Stichwort mutig finde ich interessant, weil natürlich die Stasi ja das auch alles im Blick hatte. Also es gab dann auch zum Beispiel eine Akte über illegale Technikbeschaffung bei der Band City. Das wurde versucht, deinen Anwalt, glaube ich, anzuwerben. Ne? Wie hast du denn diesen politischen Drahtseilakt erlebt? Wie hast du den überlebt, ohne dich überhaupt wirklich vereinnahmen zu lassen? War das heikel?
Ja. Also die hanseatischen Kaufleute übrigens sind alles aber bestimmt nicht gerissen. Das muss ich korrigieren.
Sondern? Was würdest du sagen?
Die sind
ehrenhaft.
Respektvoll und zugewandt.
Ja.
Aber man muss natürlich, also man muss sich beschäftigen natürlich auch mit diesen krummen Leuten. Ich sage immer, man muss die Teufel kennen, um sie zu bekämpfen. Also... aber ich hatte den Mut übrigens, den ich tatsächlich aufgebracht hatte, den habe ich bei Zeiten in meiner Jugend schon sozusagen kultiviert, weil ich bin auf dem Kiez eigentlich groß geworden.
Okay, Reeperbahn, das ist interessant.
Mhm. Und das war eine heiße Ecke und da muss man schon mutig sein. Ich war zwar immer als Schüler sehr, sehr unausgeschlafen, morgens in der Schule. Ich war eine Zumutung für alle Lehrer. Hallo, Peter, hallo, tap, tap. Und dann, ja, wo bin ich? Aber wie gesagt, diesen Mut habe ich damals auch auf dem Kiez mir erworben. Und ich bin auch ein Zupacker. Und das mit den Pulis, das hat mich nicht losgelassen. Und ich wollte es einfach auch zu einem guten Ende bringen. Also ich hatte da ein Ziel und das war eben eine Band durchsetzen, richtig durchsetzen. Also auch ein bisschen meine Liebe zu diesem Titel, geht zu ihr und dann auch zu der Band. Da wollte ich eben ein paar mehr Leute gewinnen für dieses Werk.
Und das ist dir dann schlussendlich
gelungen? Das ist mir dann am Ende gelungen, ja. Zunächst mal nicht, weil die ganzen großen Plattenfirmen haben mich ausgedacht. Und um das nun ein bisschen in den Gang zu bringen, mussten wir ein Konzert in Westdeutschland, in der Bundesrepublik sozusagen durchführen. Das habe ich dann mit der Künstleragentur auf die Reihe gebracht. Für die war das auch alles neu. Da kommt einer und der gibt Geld aus für etwas, von dem man selbst nicht so ganz überzeugt war. Denn die hatten das früher versucht, also schon lange bevor ich ins Gespräch kam, hatten die versucht, die Pudis zu verkaufen. Und die wollten, wie schon gesagt, keiner so richtig haben. Aber jetzt war es so, ich hatte einen Termin in der Hamburger Fabrik am 9. November 1976. Und das werde ich nie vergessen. Und ich habe den Deal mit dem Horst Dietrich von der Hamburger Fabrik abgeschlossen und habe für diese abenteuerliche Gage von 1.000 Westmark. So, und tatsächlich ist dann die Fabrik, da waren 1.200, 1.300 Leute drin, haben alle brav 12 Euro bezahlt. Nun kann sich jeder ausrechnen, das war ein Geschäft für die Fabrik.
Ja.
Obwohl, der Horst Dietrich hatte schon eine Ersatzband im Hintergrund, weil kein Mensch hat damit gerechnet, dass die Pudis tatsächlich kommen. Ja. Die kamen dann aber mit ihrem B50 angejuckelt und es wurde ein abenteuerlicher, toller Abend. Udo Lindenberg war da, Ulla Meinecke, Inga Rumpf, die ganze Hamburger Szene. Und ja.
Apropos toller, abenteuerlicher Abend. Das ist jetzt wirklich leider nur so ein kleiner Anreißer auf alles, was da noch in diesem wirklich tollen Buch zu lesen ist. Und zwar gilt es noch zu sagen, wann ist es, am Freitag?
Am Donnerstag.
Am Donnerstag. Am Donnerstagabend um 20 Uhr ist nämlich die feierliche Buchpremiere zu diesem Buch Der Doppelagent, das im Jaron Verlag erschienen ist. Um 20 Uhr geht es da los im Pfefferberg. Und ja, es ist ein Abend, der, glaube ich, ähnlich fantastisch laufen wird, wie diese Geschichten, von denen wir jetzt nur kleine Anreißer hören durften. Diese Geschichte vielleicht mit James Brown zum Beispiel, ja, die müssen Sie dann im Pfefferberg sich abholen. Oder aber in dem Buch. Ich danke ganz, ganz herzlich Gunnar Leue und Peter Schimmelpfennig, dass ihr da wart. Danke.
Vielen Dank.
Danke.